Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Heute mit Benjamin Hamer und unser Gast ist Ron Prosor, der Botschafter des Staates Israel in Deutschland. Wir zeichnen dieses Gespräch am Freitagvormittag auf. Guten Tag, Herr Botschafter. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk.
Guten Morgen.
Ich will mit Ihnen über die aktuelle Lage im Nahen Osten sprechen, über die Terrorangriffe vom 7. Oktober, über Israels Angriffe im Gazastreifen, die Frage von Verhältnismäßigkeit. Wir wollen reden über die israelischen Geiseln, die weiterhin in Gaza festgehalten werden, auch über die Lage im von Israel besetzten Westjordanland. Ich würde mit Ihnen aber auch gerne sprechen über große, bislang unbeantwortete Fragen, die ja über die aktuelle Zeit hinausgehen. Wo soll das alles hinführen? Wer wird Gaza regieren und kontrollieren? Und welche Perspektiven gibt es, damit Israelis und Palästinenser mit oder nebeneinander leben können in Frieden? Herr Prosor, den israelischen Geiseln im Gazastreifen, die noch leben, läuft die Zeit davon. Es gibt Berichte, dass sich Hamas-Anführer Yahya Sinwar gezielt mit Geiseln umgibt. Ihre Geheimdienste beobachten die Lage rund um die Uhr. Haben Sie nähere Informationen über die Lage, in der sich die Geiseln gerade befinden?
Das Letzte, das wir wissen, ist, dass der Geisel, der jetzt befreit worden ist, eigentlich uns erzählt hat, er war lange Zeit in diesem Tunnel und erzählt uns, Farhan Arkady, dass, und er berichtet, dass derjenige, der mit ihm war, eigentlich ermordet worden ist von Hamas. Also die Geiselhaft der Hamas aus meiner Sicht ist mörderisch. Unsere Bürger müssen endlich nach Hause kommen und davon muss niemand uns überzeugen. Also eine der Ziele dieses Krieges, also sind zwei Ziele. Erstmals die Militärstruktur der Hamas zu beseitigen und zweitens die Geiseln nach Hause zu bringen. Es kann ein Waffenstillstand eigentlich gestern stattfinden, wenn die Geiseln zurück nach Hause sind. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele zum Beispiel in diesem Deal, wie viele am Leben sind, wie viele tot sind, wie viele bekommen wir. Also die Sachen, die für jeder normale Mensch eigentlich ziemlich klar sind. Und Hamas in dieser Hinsicht ist mörderisch. Und ja, Sinwar ist umgeben mit Geiseln und er weiß auch warum.
Ein Teil der Angehörigen, der israelischen Angehörigen der Geiseln, wirft Israels Premier Benjamin Netanyahu vor, ein mögliches Abkommen mit der Hamas zu sabotieren. Da heißt es aus der Perspektive mancher Angehöriger, die Forderung, dass Israels Armee an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten bleiben müsse, das sei nur ein Spin vorgeschoben. Avi Primor, einer ihrer Vorgänger als Botschafter Israels in Deutschland, der sagt, Netanyahu habe kein Interesse, den Krieg zu beenden, weil sonst der Korruptionsprozess gegen ihn wieder aufgenommen werde.
Ja, also Sie kennen Israel, Sie waren in Israel. In Israel gibt es Kritik tagtäglich. Und ich glaube, dass was Sie in Israel sehen, ist eigentlich eine echte Diskussion. Und die ist emotionell mit der Familien von den Geiseln, die entführt und genommen sind nach Gaza. Und die große Frage ist, wie bringt man die zurück nach Hause? Und ich glaube, dass diese Diskussion nicht nur interessant ist, weil es ist klar für mich, dass ohne wirklich ein Hebel, ein militärischer Hebel, Hamas wird die Geiseln nicht zurück nach Hause bringen. Und denken Sie mal nach, die Voraussetzung für einen Deal ist, dass die Hamas eigentlich uns ganz klar sagt, dass sie die Geiseln zurückgeben und ohne diese Hebel hat Hamas überhaupt, die wollen überhaupt die Geiseln wieder nicht wieder zurück nach Hause. Alles, was sie wirklich wollen, ist irgendeine Verschnaufspause, um wieder mehr Waffen und Raketen. Und warum sage ich das? Weil was wir jetzt in Rafah sehen, also in diesen Grenzübergängen mit Ägypten, also das ist kaum zu fassen. Also ich möchte nicht zynisch sein, aber die Deutschen müssen also dahin gehen, um zu sehen, wie man Autobahnen da baut. Die Anzahl der Raketen, die Waffen und ohne, dass wirklich Druck auf Hamas gesetzt wird, werden wir die Geiseln nie sehen. Das heißt, die Diskussion ist da. Die Diskussion ist heftig, aber letztendlich muss man also Ursache und Wirkung nicht wechseln. Also am 7. Oktober hat Hamas ohne Provokation Leute in ihren eigenen Häusern verbrannt, Frauen vergewaltigt und missbraucht. Und Israel reagiert darauf und muss die Geiseln wieder zurück nach Hause. Aber es sind leere Worte, wenn man sagt, die Geiseln sollen zurück nach Hause. Also der Krieg muss enden.
Herr Professor, die beiden Kriegsziele sind 330 Tage nach dem 7. Oktober noch nicht erreicht. Die Hamas ist nicht besiegt, die Geiseln sind nicht frei. Und die Hamas hat nach dem 7. Oktober im Westjordanland noch an Zustimmung gewonnen. Sie ist ja nicht nur eine Terrororganisation laut Israel, der EU und den USA, sondern auch eine politische Bewegung, eine Ideologie. Kann man die Hamas überhaupt besiegen?
Die Antwort ist ja. Also wir müssen diese Ideologie von Hamas, aber insbesondere die Infrastruktur von Hamas, militärische Infrastruktur, beseitigen. Warum? Weil es unmöglich ist, wirklich Frieden zu erreichen, wenn Hamas militärisch noch in Gaza eigentlich die Oberhand hat. Kann man die Ideologie aus den Menschen rausnehmen? Die Antwort ist eigentlich nein. Das wird Jahre dauern. Aber vergleichen Sie es mit dem Islamischen Staat. Die Ideologie ist noch da, aber die haben nicht die Möglichkeit, diese Ideologie in die Tat umzusetzen oder weniger. Das müssen wir also auch mit Hamas auf jeden Fall tun. Hamas muss beseitigt werden. Wir können weitere Schritte oder Ansprechpartner, die wirklich Frieden wollen, mit Hamas nicht erreichen.
Stichwort Ansprechpartner. Die palästinensische Autonomiebehörde ist der internationale Ansprechpartner bei den Palästinensern, spricht sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus und hat in der Vergangenheit zusammen mit Israel den Terror bekämpft, kooperiert. Wäre es nicht jetzt gerade für Israel an der Zeit, die PA zu stärken statt zu schwächen?
Zufälligerweise sprechen Sie heute Morgen mit derjenigen, der Staatssekretär war, als Israel sich einseitig aus dem Gazastreifen rausgezogen hat. Wie haben wir damals gedacht? Wir haben gesagt, ja, wir müssen die Gleichung ändern, weil wir keinen Ansprechpartner haben. Eins, zwei. Es war eine Diskussion über Siedlungen, den größten Hürden zum Frieden. Haben wir gesagt, ja, wir nehmen 22 Siedlungen raus und auch 4 Siedlungen in der Westbank raus, um politischer Horizont zu zeigen. Das war damals die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung. Aber, und das hier ist eine Herausforderung für Sie und alle anderen. Das heißt, die Herausforderung ist, dass es jeder Politiker hier in Deutschland und auch in den Medien sagt, Zwei-Staaten-Lösung, wie ein Papagei, Zwei-Staaten-Lösung, Zwei-Staaten-Lösung.
Wir sprechen gleich noch drüber. Aber, ich fragte jetzt, ja, in der aktuellen Phase, ja, nach einer Stärkung der palästinensischen Autonomiebehörde, die zum Beispiel auch im Gazastreifen Kontrollfunktionen übernehmen könnte, was laut Medienberichten Israel ablehnt.
Aber das ist Theorie. Also wenn ich mich nicht täusche, nachdem ich Staatssekretär 2007 nach London, hat Abu Mazen einen Fuß in Gaza nicht. Die haben überhaupt in Gaza gar nichts zu sagen. Zweitens, im Bereich Bekämpfung der Terror, das ist auch ein bisschen übertrieben, wenn man auch die Umfragen mal sieht von Schkaki in der Westbank. 80% so ungefähr der palästinensischen Bevölkerung in der Westbank hätten genau dasselbe am 7. Oktober ein Massaker gegen Juden gemacht. Und wir müssen ganz klar diesmal kein Terrorstaat. Und ich möchte zurückgehen nachher, wenn Sie es gestatten, über was es wirklich heißt, Zwei-Staaten-Lösung.
Die Umfragen des palästinensischen Politikwissenschaftlers Shikaki, die Sie ansprechen, haben lange Zeit aber auch eine große Unterstützung der Palästinenser für eine Zwei-Staaten-Lösung ergeben. Das nur kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Lassen Sie uns noch auf den Gaza-Krieg erneut schauen. Der begann mit dem Terror gegen Israel am 7. Oktober. Über 1000 Israelis wurden ermordet, Hunderte verschleppt, darunter Frauen und Kinder. Israel hat daraufhin den Gazastreifen angegriffen. Zehntausende Palästinenser wurden dort getötet. Darunter militante Kämpfer, aber auch viele Zivilisten, viele Kinder. Große Teile des Gazastreifens sind völlig zerstört. Manche Videoaufnahmen sehen apokalyptisch aus. Alle Universitäten des Gazastreifens wurden durch Israel zerstört, Schulen und Schutzzonen angegriffen teilweise und sogar ihr engster Verbündeter, die USA, spricht von möglichen Verletzungen des Völkerrechts. Ist Israels Kriegsführung verhältnismäßig?
Gut, versuchen wir jetzt mal für uns selber, was wäre verhältnismäßig? Ist es verhältnismäßig, wenn wir in Gaza 364 Jugendlichen aussuchen, die auch etwas mit Musik ein bisschen zu tun haben, und sie hinrichten? Nicht 360, nicht 370, genau 364. Ist es verhältnismäßig oder logisch, wenn dieselbe Anzahl der Frauen, die vergewaltigt waren und missbraucht werden, aber nicht mehr und nicht weniger, und dieselbe Anzahl der Babys, die eigentlich den Kopf abgehakt werden. Also Israel versucht alles zu tun, um Zivilisten nicht zu zielen. Aber Hamas tut es absichtlich. Und ich möchte, und das werde ich nur einmal wirklich zitieren, was Yahya Sinwar, der Führer von Hamas, sagt: Wir unterstützen die Auslöschung Israels durch bewaffneten Dschihad und Kampf. Das ist unsere Doktrin. Wir machen nur mit Blutschlagzeilen. Kein Blut, keine Nachrichten. Tote Palästinenser, und ich zitiere, nennt er notwendige Opfer. Das heißt, wir Israelis benutzen unsere Waffen, um unsere Bevölkerung zu schützen. Hamas benutzt ihre Bevölkerung, um ihre Waffen zu schützen. Und das ist ein großer Unterschied. Und jetzt im Bereich Schulen, Moscheen, Krankenhäuser. Heute muss man niemand erzählen, wir haben Beweise dafür, dass sie das zu Terrorzentralen gemacht haben. Es ist kaum zu fassen, ich höre auch von meinen Freunden, wo man wirklich Moscheen, Schulen sind, also Raketen, Abschussraketen, also die haben wirklich das missbraucht, und das muss man eigentlich als wirkliche Tatsache sehen.
Ihre Kritiker würden möglicherweise entgegnen, dass Bilder von absoluter Zerstörung, nur noch Staub und Geröll, nicht zur Aussage passen, man gehe sehr präzise, vorsichtig vor und versuche alles, um ziviles Leid zu verhindern.
Darf ich da etwas sagen? Also in dieser Hinsicht, stellen Sie sich vor, schwer bewaffnete Männer ziehen neben ihnen ein und plötzlich wird der Balkon zur Abschussrampe, die Küche zu Bombenlabor und das Schlafzimmer zu Waffenlager. Und das sehen unsere Soldaten tagtäglich.
Herr Botschafter, Ihr Job wird gerade nicht einfacher durch Minister in der israelischen Regierung, die von vielen als rechtsextrem eingestuft werden. Itamar Ben-Gvir war schon vor Jahrzehnten so extrem, dass ihn die israelische Armee gar nicht erst einzog. Er wurde vom israelischen Inlandsgeheimdienst überwacht, 2007 wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Ben-Gvir ist heute Minister für nationale Sicherheit in Israel. Ein anderer Minister der Regierung, Bezalel Smotrich, sagte vor kurzem, es könnte moralisch gerechtfertigt sein, die Menschen in Gaza auszuhungern, bis die Geiseln frei seien. Repräsentieren Sie als Botschafter auch diese Minister der israelischen Regierung?
Ich repräsentiere einen demokratischen Staat. Ein demokratischer Staat, wo wie Israel, wie heftige Diskussionen über Leben und Tod tagtäglich stattfinden. Schauen Sie sich an heute, wie leidenschaftlich in Deutschland über die Wärmepumpe gestritten wurde. Darüber gab es hier wochenlange Debatten. In Israel geht es nicht um Wärmepumpen, sondern um Menschenleben. Wie können wir unsere Geiseln retten und gleichzeitig sicherstellen, dass sich der Terror der 7. Oktober nicht wiederholt? Dass darüber manchmal auch heftig gestritten wird, ist normal in einer Demokratie. Die Regierung Israels wird am Ende eine gemeinsame Entscheidung treffen, trotz aller Rhetorik. Das letzte Wort, das ist das Wichtige, hat Premierminister Netanyahu. So wird auch in Deutschland Bundeskanzler Scholz das letzte Wort haben.
mit Verlaub, Sie sind jetzt ein bisschen ausgewichen, haben nicht gesagt, ob Sie diese beiden Minister bestätigen. Der EU-Außenbeauftragte, der wird konkreter und hat Sanktionen gegen israelische Minister ins Spiel gebracht. Da geht es um die beiden, weil sie dazu anstachelten, Kriegsverbrechen zu begehen. Was halten Sie von dieser Forderung?
Gut, Borrell in dieser Hinsicht versucht, sein Amt ist zu Ende am 31. Oktober, er versucht alles zu tun, um wirklich Israel zu dämonisieren und delegitimieren. Es ist kaum zu fassen. Er versucht, also jetzt mal Sanktionen gegen demokratisch gewählte Politiker, aber nicht nur das, völlig einseitig unterstützt Hamas und auch Iran. Und aus meiner Sicht bin ich sehr, sehr froh, dass sein Amt zu Ende ist, und ich bin sicher, dass die Europäische Union mit Israel, mit Kallas als seine Nachfolgerin, ein neues Kapitel anfangen kann.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk, heute mit dem israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor. Herr Botschafter, ich zitiere aus den Leitlinien der aktuellen israelischen Regierung. Dort heißt es, das jüdische Volk hat ein exklusives Recht auf alle Gebiete von Eretz Israel. Damit ist auch das von Israel besetzte Westjordanland gemeint. Ihre Regierung unternimmt viel, um einen palästinensischen Staat zu verhindern, unter anderem mit dem Ausbau von Siedlungen im besetzten Westjordanland. Aktuell kämpfen sie auf diplomatischer Bühne gegen die Anerkennung eines Staates Palästina, zum Beispiel durch Länder wie Norwegen. Israel beansprucht das Westjordanland. Es soll gleichzeitig keinen Staat Palästina geben. Israel will außerdem eine Demokratie bleiben. Wann geben Sie Palästinensern im Westjordanland die israelische Staatsbürgerschaft?
Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, und ich habe viel Erfahrung, wie Sie wissen, es ging niemals wirklich über die Errichtung eines palästinensischen Staates. Es geht eigentlich um das Existenzrecht eines jüdischen Staates. Und wir kehren zurück damals zu diesem einseitigen Rückzug aus Gaza, wo ich Staatssekretär war, weil die Idee war, wirklich einen Anfang, eine Zwei-Staaten-Lösung zu machen. Und Hamas hat es, also jetzt mal kurz gesagt, zu einem Terror-Hub gemacht. Sie haben also Grünhäuser, das wir da gegeben haben, in Brand gestellt. Sie haben ihre eigene Bevölkerung. Und ich glaube, dass wir alle etwas davon studieren müssen, dass die Ideologie, diese tödliche Ideologie, islamistische Ideologie, ohne politisch Korrektness hier zu spielen, ist tödlich. Es genügt nicht zu sagen, zwei Staaten, man muss sagen, zwei Staaten, ein jüdisch-demokratischer Staat und ein palästinensischer demokratischer Staat. Zwei Staaten für zwei Völker. Ich möchte Sie und anderen fragen, versuchen Sie den Palästinenser, diesen kleinen Satz, zwei Staaten für zwei Völker. Und darum glaube ich, dass die Mehrheit in Israel, und das haben wir auch in der Vergangenheit gezeigt, auch mit Ägypten und Jordanien, wir sind bereit, territorial das zu tun, was vernünftig ist, um Frieden zu erreichen. Niemand muss uns überzeugen, als Israelis, mit dieser Nachbarschaft, die nicht gerade Luxemburg und Liechtenstein ist, warum wir Frieden brauchen. Aber es kann nicht wieder ein Terrorstaat wie in der Vergangenheit. Das wird in Israel und ich glaube in der Welt und all diejenigen, die Norwegen oder die Spanier, die jetzt anerkennen, ein palästinensischer Staat, nachdem ein Massaker, eine Belohnung für diesen Massaker, ohne direkte Verhandlungen zu tun, was eigentlich Oslo, Sie haben es erwähnt, also ganz klar vorstellt, das ist ein großer Fehler.
Ein Massaker, das nicht verübt wurde durch die palästinensische Autonomiebehörde. Und ein palästinensischer Botschafter würde jetzt von seiner Perspektive aus die Gründe vorbringen, warum zum Beispiel durch den Ausbau von Siedlungen, Siedlergewalt, ein Frieden, eine Zweistaatung
zu lösen nicht möglich ist. Ideen hätte ich schön in Diskussion. Bringen Sie uns zusammen.
Das können wir sehr gerne machen, wenn Sie beide zusagen.
Ich sage zu.
Was mich immer wieder verblüfft, Herr Botschafter, und beschäftigt ist, natürlich ist es eine extrem schwer zu beantwortende Frage, wo soll das hinführen? Und natürlich wird seit Jahrzehnten versucht, Lösungen auch auf diplomatischer Bühne zu erreichen. Gleichzeitig scheint es mir, dass es eine große Konzeptlosigkeit, eine Ideenlosigkeit gibt, wo das alles hinführt. Die Minister, die ich angesprochen habe, in ihrer Regierung versuchen, einen palästinensischen Staat zu verhindern. Es werden immer mehr Siedlungen gebaut. Aber die große Frage, wie in 30, 40, 50 Jahren ihre Kinder und Enkelkinder dort in Frieden zusammenleben, die ist zum Beispiel auch kaum Thema in israelischen Wahlkämpfen. Wird dieses Thema verdrängt?
Nein, die kann nicht verdrängt werden. Wir leben damit tagtäglich. Aber wir müssen auch uns selber daran erinnern, in welcher Nachbarschaft wir leben. Ich glaube, dass wir alle diesen Modell der Abraham-Abkommen mit diesen Staaten eigentlich unterstützen sollen. Wenn Sie mich fragen, strukturell hätte ich versucht, ein arabisches Quartett jetzt in diesem Bereich, das heißt, dass die Saudis, die Emiraten, die Ägypten und Jordanien jetzt wirklich hineinkommen und mithelfen, ein demokratisch-palästinensischer Staat irgendwie so. Also meines Erachtens müssen die Araber selber, nicht nur moderat, ich nenne keinen arabischen Staat moderat, sondern pragmatische arabische Staaten, mitmachen, damit wir echt, und wir können, ich bin sehr optimistisch, dass wir aus dieser Katastrophe auch irgendwie zu einer neuen Zukunft bringen können.
Das ist bemerkenswert, ein demokratisch-palästinensischer Staat mit der Hilfe von arabischen Staaten. So konkret ist Benjamin Netanyahu zum Beispiel nicht geworden in der Vergangenheit.
Übrigens, da gibt es, denken Sie mal nach, es gibt etwas problematisch, das Sie und ich verstehen. Wir können nicht gerade demokratische Staaten jetzt mal einen palästinensischen Staat demokratische Strukturen beibringen. Das heißt, ja, aber das ist das Beste, das wir am Anfang überhaupt machen können.
Herr Botschafter, ich würde gerne Ihnen noch eine persönliche Frage stellen. Ihr Vater wurde als Ulrich Proskauer 1927 in Berlin geboren. Ihre jüdische Familie musste aus Deutschland fliehen, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Heute wird in zwei Bundesländern gewählt und die in Teilen rechtsextreme AfD könnte stärkste Partei werden. Ich möchte Sie also ganz persönlich fragen, vor dem Hintergrund Ihrer Familiengeschichte, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Erlauben Sie mir ein bisschen, also eine Minute über meine Familie zu sprechen. Es ist nicht nur mein Vater Ulrich Proskauer, der hier an der Eisenzahnstraße mit seiner Schwester Liselotte geboren ist, sondern auch meine Großeltern Friedel und Berthold Proskauer. Berthold Proskauer war ein Offizier, ein preußischer Offizier. Die Familie war eine nationale, patriotische deutsche Familie. Und ich bin sehr, sehr stolz, als wirklich als Botschafter des jüdischen Staates hier mein Beglaubigungsschreiben an Präsident Frank-Walter Steiner zu übergeben. Diese Beziehung liegt mir sehr, sehr nah am Herzen. Das heißt Jugendaustausch, Schüleraustausch. Und ich war hier in Bonn. Das war mein erster Posten von 88 bis 92. Und als die Mauer gefallen ist, war ich für den 5 neuen Bundesländer unter Anführungszeichen zuständig. Ich bin quer und durch die Bundesländer gefahren. Wenn Sie sich wirklich also im Spiegel ansehen, können Sie sehr, sehr stolz darauf sein, auf was Sie in all diesen Jahren geschafft haben in Ostländern. So die direkte Frage, ich habe es immer nicht so gern, wenn man mir in meinen demokratischen Staat einmischt, wie man eigentlich wählen soll. Ich habe sehr viel Respekt für die deutsche Demokratie. Jeder Wähler, der zu den Wahlurnen geht, bin ich sicher, dass er für sich selber die richtige Wahl trifft. Und ich werde auf jeden Fall nach den Wahlen Sachsen, Thüringen, Brandenburg und all diese Länder auch weiter besuchen.
Darf ich es noch einmal versuchen?
Bitte.
Die AfD gibt sich pro-israelisch und hätte gerne engere Kontakte zu Ihnen, zum Staat Israel, auf Delegationsreisen nach Israel. Und Ihre Regierung ist da aktuell zurückhaltend. Mhm. Ist denn eine Normalisierung mit der AfD für Sie vorstellbar?
Ich möchte, dass also all unsere Zuhörer auch verstehen, dass in dieser Hinsicht meine Regierung und ich selber sind zurückhaltend. Ich glaube, dass wir das nicht in der Zukunft ändern werden. Aber, wie gesagt, wir sehen demokratische Strukturen in Deutschland habe ich gesehen, wie gut diese demokratischen Strukturen funktionieren. Und wir werden in die Zukunft sehen, aber ganz klar ist unser Stand gegenüber AfD sehr, sehr klar.
Ron Prosor, Herr Botschafter, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Und ich wünsche Ihnen und alle Zuhörer noch ein schönes Wochenende.
Dankeschön.
Danke.